Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Alternative für Deutschland gewinnt im Land immer mehr an Stimmen. Zwar sitzt die Partei aktuell in keiner Bundes- oder Landesregierung, aber sie wächst bei Wahlen und in Umfragen stetig. In Sachsen-Anhalt könnte sie bei den kommenden Landtagswahlen im September mit Abstand stärkste Kraft werden. Für diesen Fall rüsten sich die Altparteien bereits mit neuen Regeln. Selbstverständlich, wie sie sagen, zum Schutz der Demokratie. Darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Werner Patzelt. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Herr Patzelt, in Sachsen-Anhalt könnte die AfD bei der kommenden Landtagswahl erstmals in dem Bundesland stärkste Kraft werden. In Umfragen liegt sie bei bis zu 40%. Vor diesem Hintergrund wollen die anderen Parteien jetzt die Geschäftsordnung des Landes ändern. Worum geht es bei diesen neuen Regeln konkret?
Brutal formuliert, es geht darum, die AfD von personalpolitischen Entscheidungen auszuschließen. Nachdem die AfD zweifellos die stärkste Partei werden wird, wurde nach einem Weg gesucht, zu verhindern, dass die AfD den Landtagspräsidenten stellen kann. Und nachdem lange Zeit es klar war, dass die Wahl von Verfassungsrichtern so ausgestaltet sein muss, dass möglichst alle relevanten politischen Kräfte sich über die zu wählenden Personen verständigen müssen, wurde an dieser Stelle auch eine Änderung ersonnen, welche eine Abstimmung oder ein Zusammenwirken mit der AfD unerheblich macht. Infolgedessen ist das, was hier als Stärkung der Demokratie angepriesen oder im schlimmsten Fall so auch geglaubt wird, im Grunde eine Anti-AfD-Gesetzgebung.
Die Initiatoren sprechen davon, Blockaden im Parlament zu verhindern und auch Vetternwirtschaft einzudämmen. Kritiker sagen, hier werde vorsorglich versucht, den Einfluss der AfD zu begrenzen. Sie gehören eindeutig also zu den Kritikern.
Ich kritisiere die ersten zwei Dinge, nämlich Landtagspräsident und Wahl der Verfassungsrichter. Die zwei anderen Dinge, die sind vernünftig. Bislang ist die Rolle des Verfassungsgerichtes eher nebensächlich in der Verfassung behandelt. Wenn man jetzt sagen will oder ausdrücklich verankern will, dass das Verfassungsgericht eine Verfassungsinstitution sei, dann fügt das dem in der Wirklichkeit zwar wenig hinzu, aber das Symbolische ist ab und zu auch wertvoll. Und ein, sagen wir mal, Anti-Vetternwirtschaftsgesetz, das ist nun wirklich sinnvoll und angebracht. Der Bayerische Landtag hat sich längst nach einem entsprechenden Skandal ein solches gegeben. Und das schadet auch nicht, sowas in Sachsen-Anhalt zu haben. Also, es gibt zwei vernünftige und zwei unvernünftige, weil die politische Konkurrenz ausschalten wollende Bestandteile dieses Demokratiestärkungsprogramms.
Und dort gehört eben ein zentraler Punkt zu der Frage, wer künftig das Vorschlagsrecht für den Landtagspräsidenten bekommt. Bisher steht dieses ja traditionell der stärksten Fraktion zu. Warum ist dieses Amt denn so politisch wichtig?
Es ist eher symbolisch wichtig, wobei man nicht unterschätzen darf, dass der Präsident eines Parlaments ja nicht nur die Verwaltung leitet, sondern auch entscheidenden oder starken Einfluss darauf hat, in welcher Atmosphäre sich die parlamentarischen Verhandlungen vollziehen. Infolgedessen ist es nicht unwichtig, dass Präsidenten gewählt werden, die das Vertrauen möglichst des ganzen Hauses genießen. Aber hier ist einfach der Weg falsch eingeschlagen worden. Früh begann man zu sagen, nein, AfDler gehören nicht in parlamentarische Leitungsfunktionen. Und wenn die AfD so stark ist, dass man ihr das Vorschlagsrecht und wahrscheinlich auch die Wahl eines Präsidenten nicht verweigern kann, ja, dann müssen wir Umwege finden. Und einen solchen Umweg hat man gefunden, indem zwar die AfD zunächst einmal vorschlagen darf, wer Parlamentspräsident werden soll, wenn die aber keine Mehrheit findet, was nur dann anders wäre, wenn die absolute Mehrheit bei der AfD läge, ja, dann dürfen andere Fraktionen auch was vorschlagen und dann bildet sich natürlich die allbekannte Anti-AfD-Einheitsfront. Mir scheint, dass dies die üble Folge einer üblen Entwicklung ist.
Dann reden wir doch mal Tacheles. Wird hier also gerade mit parlamentarischen Traditionen gebrochen, weil man einen möglichen Wahlsieger und größten politischen Konkurrenten politisch verhindern möchte?
Die Antwort lautet eindeutig ja. Auf Bundesebene ist das mit dem Amt des Alterspräsidenten so geschehen. als erstmals ein AfDler Alterspräsident hätte sein können. Und jetzt wird das auch mit dem Amt des Parlamentspräsidenten in Sachsen-Anhalt so gehandhabt. Und im schlimmsten Fall macht dieses Beispiel Schule, sodass irgendwann in Deutschland sich Oppositionelle und später werden auch mal Linke in der Rolle der Opposition sein, fragen, ob denn Mehrheitsdemokratie auch zur Arroganz der Mehrheit führen darf.
Auf der einen Seite haben wir also Politiker, die sagen, man müsse die Funktionsfähigkeit des Parlamentes schützen. Auf der anderen Seite sieht man möglicherweise eben die Einschränkung demokratischer Spielregeln. Wo verläuft da aus politikwissenschaftlicher Sicht für Sie die Grenze?
Das Parlament muss funktionstüchtig gehalten werden und dazu gehört, dass man auch den Sinn, den Zweck, die Leitidee von Parlamentern versteht. Und der Leitgedanke des Parlamentarismus ist, dass verschiedene politische Kräfte in einer Institution miteinander in Kontakt, in Dialog, in Streit geraten. Einen Streit, der nach fairen Regeln gutwillig geführt wird. Und diesem Leitgedanke des Parlamentarismus widerstrebt es seit jeher, dass versucht wird, eine parlamentarische Kraft, hier konkret die AfD, aus dem normalen Miteinanderreden im Parlament auszugrenzen. Das ging so lange, wie die AfD eine Splitterpartei war oder zu sein schien. Wenn aber 30-40% eines Wahlvolks die AfD wählen, dann widerspricht es dem Leitgedanken des Parlamentarismus, diese Kraft im Parlament irgendwie ausgrenzen zu wollen.
Könnte eine solche Strategie der Altparteien nicht auch nach hinten losgehen? Denn wenn Wähler den Eindruck gewinnen, eine Partei werde trotz Wahlerfolgen systematisch ausgegrenzt, könnte das deren Unterstützung ja sogar weiter stärken.
Dieser Schuss könnte nicht nur nach hinten losgehen, er geht seit etlichen Jahren immer wieder nach hinten los. Alle Ausgrenzungsbemühungen der AfD gegenüber und auch alle Etikettierungen der AfD als unanständig und so weiter haben ja nicht zum Schrumpfen der AfD, zu ihrem Verschwinden geführt, sondern ganz im Gegenteil jene Parteien schrumpfen lassen, die sich auf diese Weise mit einer unerwünschten politischen Konkurrenz auseinandergesetzt haben. Und das, was einen nachgerade zum analytischen Säuferwahnsinn treibt, ist, dass die etablierten Parteien nicht begreifen können, nicht begreifen wollen, auf alle Fälle nicht zu begreifen scheinen, dass ihre Strategien im Umgang mit der AfD sie selbst schädigen, um von der Schädigung der Vertrauenswürdigkeit unseres Parlamentarismus ganz zu schweigen.
Hinzu kommt ja auch, dass wir die berühmt-berüchtigte Allparteienkoalition bei diesen Maßnahmen gegen die AfD sehen. Von der Union oder sogar CSU in Bayern bis hin zu den Linken. Wenn die dann später miteinander sogar Koalitionen schmieden, geht das ja auch häufig am Wählerwillen vorbei, oder nicht?
Das ist so. Die deutsche Wählerschaft wünscht sich, ausweislich von demoskopischen Ergebnissen und realen Wahlergebnissen, eine Mitte-Rechts-Politik im Land. Sie bekommt aber grundsätzlich nur Mitte-Links-Politik angeboten, wobei für die Mitte die CDU und für links der ganze Rest der Einheitsfronten gegen die AfD steht. Man wird die Sache fast sarkastisch formulieren müssen, und zwar dahingehend, nichts wollen die etablierten Parteien offensichtlich mehr als die Einführung eines Zwei-Parteien-Systems mit der AfD auf der einen Seite und den AfD-Gegnern auf der anderen Seite. Aber ein solches Zwei-Parteien-System, wo die einen dann alles gewinnen, was die anderen verlieren, ja, das wird zu einer Politik von der Art rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Und das tut dem Land nichts Gutes. Es war so gut, dass bei uns die politischen Parteien miteinander koalieren konnten, zuvor streiten konnten und dass man dann Kompromisse gefunden hat. Aber in einer Allparteienkoalition gegen die AfD wird es keine tragfähigen Kompromisse geben. Und am Schluss hat man dann eben absolute Mehrheiten für die AfD und somit genau das Gegenteil dessen, was diese Anti-AfD-Allparteienkoalitionen bewirken wollten.
Spannend ist ja auch, wenn man sich die Kommunalwahlen in Bayern etwa anschaut, dass AfD-Kandidaten viele Stimmen bekommen, die zumeist aber völlig unbekannt sind, teilweise noch nicht einmal Wahlkampf gemacht haben. Ist die AfD jetzt also noch eine Protestpartei, die man wählt, weil man mit den anderen unzufrieden ist? Oder ist sie jetzt angekommen und ja, gekommen, um zu bleiben?
Naja, es ist ja nicht so, als ob eine Protestpartei nicht ankommen könnte. Und als ob eine Protestpartei nicht deswegen bleiben könnte, weil die Gründe für den Unmut über die etablierten Parteien einfach nicht vergehen. wenn man die AfD bei Kommunalwahlen wählt, ohne dass die entsprechenden Kandidaten bekannt sind oder Wahlkampf gemacht hätten, dann heißt das doch nichts anderes, als dass die Leute die AfD wählten, weil sie nicht die CSU wählen wollten, um von Grünen und Sozialdemokraten ganz zu schweigen. Früher ging man dann zu den Freien Wählern, aber wenn man auch die nicht will, ja, dann ist das eine Rundum-Protesthaltung gegenüber der etablierten Politikerschaft. Und solange die etablierte Politikerschaft, insbesondere jene, die eine Mitte-Rechts-Politik herbeiführen könnte, sich genau dem verweigert, solange wird der Protest gegen diese Verweigerungshaltung weiter gefördert. Und auf diese Weise hat man die AfD zum Ankommen gebracht. Nicht mit offenen Armen aufgenommen, aber genügend Futter für das weitere Wachstum der AfD bereitgestellt. Und leider Gottes gibt es bislang keine Aussicht auf ein Ende dieses Prozesses. AfDler werden das mit Freude sehen, andere nicht mit Freude.
Die bisherigen Strategien der anderen Parteien, also die Abgrenzung und der Ausschluss aus Koalitionen, haben also alles andere als gut funktioniert. Auch die zuletzt hochgekochte mögliche Vetternwirtschaft hat der AfD ja gar nicht geschadet. Welche Strategie würde denn Ihrer Meinung nach überhaupt gegen den Aufstieg der AfD funktionieren?
Jene Strategie, die ich seit 10 Jahren empfehle, nämlich darauf hören, was die Leute umtreibt und besorgt macht und empört macht über die etablierte Politik. Und da ist man schnell bei den Klassikern: ungesteuerte Migration nach Deutschland, eine Schwächung des deutschen Wirtschaftsstandortes mit einem nicht länger finanzierbaren Sozialstaat, insbesondere in der Abteilung Rente, und eine Unklarheit darüber, wie sich denn Deutschland in den zunehmend kriegerischen Konflikten unserer Zeit verhalten will. Auf all diesen Politikfeldern müssen die etablierten Parteien anfangen, die Probleme zu lösen. Mit Trippelschritten hat man sich im Bereich der Migrationspolitik daran gemacht. Und ich empfehle jedem folgendes Gedankenexperiment: Wie wäre die Geschichte der AfD verlaufen, hätte Angela Merkel schon jene Migrationspolitik eingeleitet, die jetzt der Innenminister Dobrindt durchsetzt?
Wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen, also steigende AfD-Werte und gleichzeitig zunehmende institutionelle Abwehrmaßnahmen gegen sie, steuert Deutschland dann auch auf eine langfristige politische Krise zu?
Das will mir scheinen. Jetzt haben wir schon eine politische Polarisierung, die unserem Gemeinwesen nicht gut tut. Sie hat sich in manchen Bereichen bis hin zur offenen Feindschaft in Bezug auf politisch Andersdenkende ausgewachsen, die dann auch vor Gewalttätigkeit nicht zurückschreckt. Wir sind auf einem völlig falschen Weg, und wenn es nicht gelingt, die Geschwindigkeit, mit der wir auf diesem falschen Weg voranschreiten, zu bremsen und irgendwann umzukehren, ja, dann schlittert unser Land in eine große politische Krise hinein, und zwar in eine Krise nicht nur des Vertrauens der Bevölkerung in die etablierte Politik, sondern tatsächlich in eine Krise des Funktionierens unserer Institutionen. Und da helfen dann auch gesetzgeberische Maßnahmen, wie sie jetzt in Sachsen-Anhalt erwogen und durchgezogen werden, nicht mehr viel.
Eine Einschätzung war das von dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Werner Patzelt. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne geschehen.